So, guten Morgen. Dann wollen wir mal weitermachen. Das ist die Folie, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Also da hatte ich Ihnen nur gesagt, dass Sie diese Probleme, die wir hier im Zusammenhang mit Synchronisation besprechen, dass Sie die auch in anderen Themengebieten wiederfinden, wie zum Beispiel bei Datenbanken. Und wir wollen jetzt mal schauen, was passieren kann, wenn also irgendwie die Synchronisation nicht ordentlich läuft. Und ein klassisches Problem, was man dann hat, ist die sogenannte Race Condition. Also Race im Sinne von, es findet ein Rennen, ein Wettrennen statt. Ja, und es geht letzten Endes um die Frage, wenn Sie mehrere Threads haben, die versuchen, auf eine globale Variable zum Beispiel zuzugreifen, wer kommt als Erster dran, wer schafft es zuerst? Ja, und das können Sie häufig nicht beeinflussen. Wenn Sie also nicht irgendwelche Schutzmechanismen verwenden, dann ist es so, dass halt der Scheduler irgendwie zufällig, also aus der Sicht der Anwendung zufällig, die verschiedenen Threads dran nimmt. Und dann kann es halt sein, dass mal die eine Reihenfolge und mal die andere Ausführreihenfolge passiert. Ja, und bei einer Race Condition ist es so, dass eben abhängig davon, welche jetzt von diesen verschiedenen Reihenfolgen gewählt wird, das Ergebnis der Bearbeitung unterschiedlich ist. Na, wenn Sie zum Beispiel irgendwas ausrechnen, dann kommt in 95% der Fälle das Ergebnis raus, was Sie haben wollen, und in 5% ein irgendwie verändertes. Und ja, das ist eben das, was mit diesem Begriff Race Condition gemeint ist. Und die will man nach Möglichkeit vermeiden, weil es ist so, dass zum einen kriegen Sie halt einfach falsche Ergebnisse, na, wenn Ihre Berechnung davon abhängig ist, dass die Ausführreihenfolge in den verschiedenen Threads, dass die immer dieselbe ist und Sie das nicht sicherstellen können, na, dann kann es sein, dass einfach was Falsches rauskommt, Ihr Programm also manchmal nicht funktioniert, obwohl es meistens richtig funktioniert. Und das Problem ist, dass diese ungünstige Ausführreihenfolge, dass die in der Regel gar nicht so oft auftritt. Ne, das haben wir gesehen, ich glaube, wir hatten so ein kleines Beispielprogramm, ne, wo man mehrfach diese Summen- und Abziehrechnungen gemacht hat, also eins addieren, eins abziehen, und da kam in der Regel richtig Null raus und ab und zu kam halt mal nicht Null raus. Und bei dem ersten Test, als sie das Programm einfach so geschrieben haben, nur einmal haben laufen lassen oder zwei, drei Mal, um es zu testen, hat es halt funktioniert, kam immer Null raus. Und sie mussten dann wirklich hingehen und da in einer Schleife das 1000 Mal ausprobieren, um dann zu sehen, aha, an einigen Stellen kommt es dann mal zu Abweichungen. Und das ist genau das Problem. Eine Race Condition, wenn Sie die im Code drin haben, die sieht nicht aus wie irgendwas Falsches. Ja, von der Logik her sieht das Programm gut aus und nur durch intensive Tests kann das überhaupt auffallen, dass es ganz selten mal zu einem Fehler kommt. Aber den Fehler wollen Sie natürlich trotzdem vermeiden. Und das kann eben auch dazu führen, dass während der ganzen Entwicklungsphase so ein Fehler nie zu sehen ist. Und erst wenn das Programm dann irgendwie umfangreich im Einsatz ist, dass es ganz viele Anwender gibt, die das regelmäßig benutzen, dann stößt halt jemand zum ersten Mal darauf. Und auch dann muss es noch nicht so sein, dass der Fehler irgendwie auffällt. Im günstigen Fall führt es dazu, dass das Programm irgendwie komplett falsche Werte hat und abbricht mit einer Fehlermeldung. Dann kann man es auch wieder entdecken. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwelche Sachen halt ausrechnen und da kommt ab und zu mal ein falscher Wert irgendwo rein, der dann in so einem riesigen Tabellenblatt drin steht, den würden Sie gar nicht sehen. Ja, also das heißt, deswegen ist es wichtig, um einfach korrektes Verhalten von Software zu garantieren, dass man bei so parallelen Programmen darauf achtet, dass eben der Zugriff auf gemeinsame Variablen, dass der geschützt wird. Das Ganze ist auch eine Sicherheitslücke. Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie mal ein sehr primitives Beispiel für eine Sicherheitslücke dargestellt. Das soll nur das Prinzip verdeutlichen. Ja. Auf die Art und Weise wird man nicht wirklich erfolgreichen Angriff fahren können. Die Idee ist, dass Sie irgendwie ein Programm hätten, das liest aus einer, wo liest es das her? Achso, genau. Das liest praktisch vom Terminal irgendwie ein Kommando, was ausgeführt werden soll. Und es führt es nicht direkt aus, sondern das macht es sehr umständlich. Es erzeugt eine Skriptdatei und schreibt es da rein. Ja, das ist dieses Open Temp Script und dann Write Command. Also das eingelesene Kommando wird in diese Skriptdatei reingeschrieben. Dann wird die Datei geschlossen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass diese Datei in dem Moment, wo das da geschrieben wird, dass die für die ganze Welt les- und schreibbar ist. Also das wäre schon sowieso ein Fehler, aber damit mein Beispiel funktioniert, müssen wir das annehmen. Dann wird die Datei ausführbar gemacht mit diesem ChangeMod System Call. Ja, danach ist es eine ausführbare Datei und dann wird sie mit einem Kommando namens System wird sie einfach ausgeführt. Ja, also das, wenn Sie das jetzt in eine Schleife packen würden und unendlich immer wiederholen würden, dann wäre das eine primitive Shell, ja, die einfach Kommandos an der Konsole liest und dann ausführt. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass der Administrator dieses Programm laufen lässt, um es als Shell zu verwenden und da seine Befehle eintippt. Und der Angreifer, der keine Administratorrechte hat, der also nicht selber ein Kommando mit Privilegien absetzen kann, der will jetzt irgendwie ausnutzen, dass dieser merkwürdige Code als Shell verwendet wird, um seine eigenen Befehle da einzuschleusen. Und das kann er jetzt machen, indem er praktisch bevor hier, also letzten Endes bevor dieser letzte Aufruf, dieser Systemaufruf kommt, dass er davor schnell in die Datei sein eigenes Kommando reinschreibt. Nein, der müsste also einen günstigen Zeitpunkt abpassen. Das Ganze passiert natürlich rasend schnell hintereinander. Aber es können jetzt sozusagen der Angreifer sich ein eigenes Programm schreiben, das auch in diese Datei ständig reinschreibt. Und zwar immer wieder, auch in einer Endlosschleife. Der hat irgendeinen Befehl, den er ausgeführt haben will. Ja, sich selber als Administrator zum Beispiel eintragen, das kann man in Form eines Befehls irgendwie verpacken. Und der öffnet immer wieder zum Schreiben diese Datei und haut das da rein. Und jetzt kann es eben passieren, weil sowohl dieser Shell-Prozess halt ein Programm auf dem Rechner ist und das von dem Angreifer auch, dass es genau hier an der Stelle irgendwo zwischen dem Schreiben des Kommandos und dem Ausführen, dass es da zu einem Context-Switch kommt. Dann kommt der Prozess von dem Angreifer dran, der schafft es, seinen eigenen Befehl da reinzuschreiben, dann wird wieder zurückgeswitcht und dann führt der hier das Skript aus mit den Rechten des Administrators. Ja, also das wäre praktisch der erfolgreiche Angriff in dem Beispiel. Und das kann nur funktionieren, weil eben diese ganze Geschichte zwischen dem Schreiben des Kommandos und dem eigentlichen Ausführen, weil das keine atomare Geschichte ist, weil es möglich ist, an der Stelle das zu unterbrechen. Ja, also die tatsächlichen Sicherheitsangriffe, die Race Conditions verwenden, sind etwas komplizierter, aber das zeigt einfach mal grundlegend, welche Idee dahinter steckt. Gut, was kann man jetzt machen? Wir wollen also irgendwie den Zugriff auf bestimmte globale Variablen, das werden wir in der Regel betrachten, wollen wir irgendwie schützen. Und da kann man natürlich sagen, okay, wir führen eine neue Variable ein, eine Lock-Variable, die praktisch andeutet, dass der Zugriff gerade gesperrt ist. Das soll in dem Fall ja praktisch eine binäre Variable sein, die 0 oder 1 oder true oder false oder sowas als Wert annehmen kann. Und eine Vorgehensweise könnte jetzt sein, dass man zunächst mal irgendwie diese Lock-Variable ausliest. Ja, das soll dieses Read von Lock bedeuten. Da steckt jetzt die Idee hinter, dass das Lock vielleicht nicht einfach in einer Variable ist, sondern irgendwo hergeholt wird und man dafür diese Read-Funktion braucht. Ja, dann habe ich praktisch das Flag, in dem Flag steht drin, ob Zugriff erlaubt ist oder nicht. Und nur wenn da der richtige Wert drin steht, nämlich das Lock ist nicht gesetzt, dann darf ich weitermachen. Erstmal setze ich das Lock mit so einem Kommando set Lock. Ja, das hat dann praktisch den Effekt, dass da der neue Wert, jetzt ist es gelockt, reingeschrieben wird. Und dann gehe ich davon aus, dass ich jetzt exklusiv den Zugriff habe. Dann komme ich in das, was wir einen kritischen Bereich nennen werden. Das ist nämlich der Teil des Codes, wo tatsächlich auf die gemeinsam genutzte Variable zugegriffen wird. Ja, mach da mein Ding, also lese irgendwas, schreib irgendwas und dann bin ich irgendwann fertig mit dem Zugriff und dann sage ich Release Log. Das heißt, ich gebe das Log wieder frei. Ja, und die Idee ist jetzt, wenn ich diesen Code zweimal gleichzeitig irgendwo ausführe, dass dann praktisch einer von beiden ja zuerst das Log lesen wird und der es zuerst liest, der setzt es dann. Ja, also wenn am Anfang das Log noch gar nicht gesetzt ist, einer ist der Erste, der es ausliest und der sagt, ich setze es. Und wenn der Zweite es dann auch liest, dann kriegt der die Meldung zurück, nee, du darfst nicht, das Ding ist gelockt. Ja, also ist die Idee, was das machen soll, soweit klar. Aber das Problem ist jetzt, wenn das einfach nur eine Variable ist, wieder eine globale Variable, die natürlich beide Threads verwenden müssen, weil sie müssen ja auf dieselbe Log-Variable zugreifen, dann habe ich natürlich dieses Grundproblem, dass ich hier aus einer Adresse irgendwas lese und reinschreibe und dass das irgendwie parallel passieren kann, habe ich natürlich nur verschoben. Ich habe das in die Log-Variable verschoben. Ja? Das heißt, ich habe jetzt hier an der Stelle zwischen Lesen und Schreiben, kann das wieder passieren. Der erste Prozess liest die Log-Variable aus, dann habe ich einen Context-Switch, dann liest der zweite Prozess die Variable aus. Jetzt haben die beide denselben Inhalt gelesen, nämlich das Ding ist frei. Ja, dann sagen die beide setLog, ja, der erste, der das ausführt, führt wirklich zu einer Veränderung, also die Log-Variable wird dann auf das Ding ist gesperrt gesetzt. Und der zweite macht es nochmal. Ja, haben halt beide die Variable auf gelockt gesetzt. Ist im Prinzip auch richtig, weil wenn jetzt noch ein dritter käme, dann wäre der draußen. Aber es gehen dann beide in diesen kritischen Bereich rein und können wieder Unfug mit der Adresse machen.
Ja, aber es ist doch so, wenn der zweite Thread, der gerade auf diese gelockte Log-Variable zugreift und nichts machen darf, der läuft dann da durch, sieht if, nee, darf ich nicht und ist wieder raus. Also würde man quasi ein else nochmal anlegen und sagen, dann ruft die Methode halt nochmal auf. Oder ja. Brauchst du die Methode im Else-Zweig nochmal selber aufrufen,
ja. Ja, ja. Also wenn Sie zwingend durch den Bereich durch müssen, dann würden Sie das als While-Schleife machen und praktisch sagen, while flag ist set. Ja, log set. Also das Gegenteilige. Aber das hilft Ihnen, trotzdem nicht, weil das Problem ist, beide machen nacheinander read-log. Ja, durch ungünstiges Hin- und Herschalten zwischen den beiden Threads. Und dann kriegen beide das Ergebnis, der Zugriff ist noch erlaubt. Beide sagen dann, ich setze die Sperre, ja, und dann kommen beide hier in den kritischen Bereich und wir haben wieder keinerlei Schutz.
Und wenn wir es in der gleichen Anweisung setzen?
Bei dem Read.
Ja, das Problem ist ja, dass wir jetzt zwei verschiedene Stellen haben. Eine Stelle, wo wir die Variable setzen und eine Stelle, wo wir die Variable lesen. Ja. Wenn wir setzen und lesen in derselben Anweisung machen, kann ja nur eine Anweisung gleichzeitig
ablaufen. Genau. Das werden wir nachher sehen. Es gibt dafür eine Prozessoranweisung, die heißt Test and Set. Die macht genau das. Die macht als atomare Geschichte gleichzeitiges Lesen und Ändern des Wertes. Und zwar ändern nur dann, wenn der Test erfolgreich war.
Das muss aber auf Hardware unterstützt werden, oder?
Das muss durch die Hardware unterstützt werden, genau. Wenn Sie irgendwas haben, was nur... also ich meine, prinzipiell, wenn Sie etwas haben, was eine Instruktion ist, die nicht unterbrechbar ist, also was eine CPU-Instruktion ist, und Sie haben nur eine einzige CPU, dann wird es immer noch funktionieren. Ja, auch wenn es jetzt nicht irgendwie speziell durch Hardware nochmal unterstützt ist. Das ist dann praktisch Unterstützung durch die Hardware. Das Problem entsteht ja immer, wenn der Scheduler von einem Prozess zum anderen wechselt. Und innerhalb einer einzelnen CPU-Instruktion können Sie natürlich nicht umschalten. Sie fangen nicht an, machen irgendwie die ersten drei Pipeline-Phasen oder sowas und wechseln dann auf einen anderen Prozess und lassen den erstmal ein bisschen machen. So läuft es halt nicht. Sondern man kann immer davon ausgehen, eine einzelne Instruktion wird durchgearbeitet. Problematischer wird es, wenn Sie mehrere CPUs im System haben. Weil dann nutzt Ihnen das erstmal nichts, dass eine einzelne CPU-Instruktion nicht unterbrochen werden kann, wenn nämlich dieselbe Instruktion auf der benachbarten CPU auch zeitgleich ausgeführt wird. Ja, deswegen brauchen Sie tatsächlich eine spezielle Hardware-Instruktion, die das Problem behebt. Okay, aber das werden wir dann noch ausführlich sehen. Erstmal ist noch wichtig zu sehen, es geht ja darum, irgendwie so parallele Zugriffe auf Daten zu schützen, aber wir müssen nicht alles schützen, was man theoretisch irgendwie schützen könnte. Ja, wenn Sie mehrere Threads oder Prozesse haben, die zum Beispiel alle zwar dieselbe Variable verwenden, aber alle nur daraus lesen, ja, das ist völlig unproblematisch, weil durch mehrfaches Lesen können Sie nichts kaputt machen. Ja, das kann man also immer tolerieren. Problematisch wird das erst dann, wenn wenigstens einer von denen schreibt. Weil das ist eine Zustandsänderung und diese Zustandsänderung, da ist dann halt die Frage, wann wird die in den anderen Threads sichtbar? Und das ist ja genau das Problem, das wir haben. Alle Synchronisierungsprobleme, die wir haben, laufen immer so, dass es wenigstens einen Beteiligten gibt, der irgendwas ändert an der globalen Situation. Und die Frage ist jetzt, wie taucht diese Änderung zeitlich gesehen in der Ausführung der anderen Threads auf? Ja, und wie können wir das kontrollieren, dass das so läuft, wie wir das haben wollen? Das ist die eine Sache. Und das andere ist, wenn wir Prozesse haben, die gar keine gemeinsamen Daten verwenden, ja, dann gibt es da auch nichts zu schützen. Also wenn Sie gar keine Parallelprogrammierung machen, sondern zwar viele gleichzeitig laufende Programme haben, die aber alle miteinander nichts zu tun haben und keinen gemeinsamen Speicher verwenden, dann brauchen Sie auch keine Schutzmechanismen. Ja, der Schutz von irgendwelchen Variablen setzt immer erst dann ein, wenn Sie wissen, ich habe hier mehrere Threads und die greifen auf dasselbe Zeug zu. Ja, also das heißt, die kritische Bedingung ist, wenn mehrere Prozesse oder Threads gleichzeitig gemeinsam auf irgendein Objekt zugreifen. In der Regel wird das einfach eine globale Variable sein für das, was wir uns hier anschauen. Und mindestens ein Schreiber dabei ist. Einer von denen muss eine Veränderung an der Variable durchführen. Dann haben Sie ein Problem, weil Sie nicht mehr vorhersagen können, wie sich das Gesamtsystem verhalten wird. Na, weil Sie wissen einfach nicht, wann die Context-Switches stattfinden, wann der Scheduler umschaltet zwischen den Prozessen oder Threads. Gut, also das war dieses einführende oder motivierende, hier kurzer Überblick, was wir machen. Wir werden diesen Begriff des kritischen Abschnittes uns nochmal genauer anschauen. Also das ist einfach dieser Teil, wo die Zugriffe auf die Daten stattfinden. Dann schauen wir uns verschiedene Synchronisationsmethoden an. Und da werden Sie Sachen wiederfinden, die Sie schon mal gesehen haben. Ich denke, dass Sie in Java schon mal mit Monitoren gearbeitet haben. Ja, also das taucht dann am Ende wieder auf. Das ist praktisch die Komfort-Variante, wo Sie relativ wenig selber machen müssen. Der Monitor nimmt Ihnen die ganze Arbeit ab. Der basiert aber auf etwas einfacheren Methoden und das werden die Mutexe und Semaphore sein, die wir uns anschauen werden. Und je nachdem, wie wir zeitlich durchkommen, schauen wir uns noch Locking und Nachrichtenversand als Mittel für Synchronisation an. Und wenn wir damit durch sind, dann werden wir sehen, dass das jetzt zwar die logischen Probleme behebt, ja, also wenn wir diese Mittel dann einsetzen, dann kann es nicht mehr zu Fehlern in dem Sinne kommen, dass also Daten zu einem ungünstigen Zeitpunkt verändert und dann woanders gelesen werden, das ist dann in Ordnung. Aber dafür kann es jetzt sein, dass die Software gar nicht mehr läuft, weil Deadlocks auftreten können und praktisch die Prozesse irgendwie alle darauf warten, dass irgendwas anderes fertig wird und es überhaupt nicht mehr weitergeht. Und bei Deadlocks werden wir dann versuchen, ja, zu sehen, wie kann man die erkennen und was kann man dagegen tun, wenn sie irgendwo auftreten. Okay, wir haben schon den Begriff kritischer Bereich benutzt, manchmal sagt man auch kritischer Abschnitt dazu, Englisch Critical Section. Ja, das ist ein Teil im Programmcode, wo gerade Zugriffe auf Daten stattfinden. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass jeder einzelne Zugriff ein solcher Abschnitt ist, sondern wir müssen es immer zusammenhängend betrachten. Die typische Art, wie Speicherinhalte genutzt werden, ist ja, dass man liest die aus. Ja, dann macht man irgendwas damit, berechnet irgendwas und dann schreibt man einen neuen Wert zurück. Und praktisch dieser komplette Block, Sie fangen irgendwann an zuzugreifen, rechnen irgendwas und dann schreiben Sie es zurück. Diesen ganzen Teil betrachten wir als kritischen Bereich. Ja? Und da ist jetzt natürlich das Problem, wie wollen Sie das definieren? Ja? Also da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie irgendwie eine Funktion f haben und die macht hier sowas wie temp gleich a. A ist die Variable, die noch woanders genutzt wird. Und dann rechnen Sie irgendwas damit, verändern den Wert temp und schreiben dann a zurück. Ja, das wäre jetzt so ein klassischer kritischer Abschnitt. Aber Sie können natürlich auch hingehen und nach weiteren Berechnungen nochmal das A auslesen. Ja, also machen wir nochmal dasselbe. Und jetzt ist die Frage, was ist das jetzt? Ja, ist das hier ein kritischer Bereich 1 und einer, der 2 heißt? Oder ist das ein großer? Ja, und das kann man nicht allgemein sagen. Ja, also das wäre einer auf jeden Fall. Das ist immer richtig zu sagen, das ist ein kritischer Bereich. Und das andere ist auch einer. Aber Sie könnten auch, wenn hier nicht allzu viel passiert dazwischen, wenn das nicht mehrere Sekunden dauert, bis der nächste Block erreicht wird, könnten Sie auch sagen, ich mache das Ganze zu einem kritischen Bereich. Das hat so ein bisschen was mit Granularität zu tun. Das kennen Sie vielleicht auch aus Datenbanken, da kann man auch sowas machen wie die ganze Tabelle ist gelockt oder nur eine bestimmte Zeile. Eine bestimmte Zeile ist gelockt. Ja? Da hat man auch die Möglichkeit, den Zugriff entweder grob oder fein praktisch zu sperren. Ja, und wir werden immer, wenn praktisch in so eine erste Anweisung aus einem kritischen Bereich reingesprungen wird, werden wir sagen, einfach von der Formulierung her, wir betreten diesen kritischen Bereich und sobald die letzte aus dem Bereich abgeschlossen ist komplett, also der Wert wirklich zurückgeschrieben wurde, dann sagen wir, jetzt wird der kritische Bereich verlassen. Das ist einfach, sind die beiden Floskeln, die wir dafür benutzen, um nicht immer zu sagen, wir führen jetzt gerade die erste Anweisung innerhalb des kritischen Bereichs aus. Wenn wir jetzt also parallele Threads oder auch Prozesse laufen lassen, ja, in der Regel wird es sich um Threads handeln, weil sie nur da also ohne Aufwand wirklich globale Variablen haben können. Wenn sie mehrere Prozesse haben, die haben ja getrennte Speicherbereiche, wenn sie da globale Variablen haben wollen, müssen sie ein bisschen zaubern. Bei Threads haben sie das aber ganz natürlich, wenn sie da am Anfang irgendwo global eine Variable deklarieren, die ist halt überall da. Das haben wir ja schon gesehen. Und wir werden jetzt ein paar Anforderungen stellen. Der erste Punkt, das ist genau das, was wir als gegenseitigen Ausschluss dann bezeichnen. Es darf immer nur höchstens ein Thread in einem kritischen Bereich sein. Ja? Und das bezieht sich natürlich immer auf die zu schützende Variable. Wenn ich also hier außer dieser Variablen A, die geteilt ist, die es überall gibt, wenn ich noch eine andere Variable B habe, die an ganz unterschiedlichen Stellen verwendet wird, aber auch mehrfach, ja, dann habe ich praktisch mehrfach dieselbe Sicht auf das Problem, aber mit einer jeweils anderen Variable. Also diese Aussage heißt, für diese eine zu schützende Variable, von der ich gerade spreche, hier im Beispiel eben das A, darf nur einer gleichzeitig im kritischen Bereich sein. Wenn ich noch eine andere Variable B habe, die nichts damit zu tun hat, dann darf natürlich ein anderer Thread auch in den kritischen Bereich für diese Variable B hineingehen. Ja? Aber für die Variable A darf es keinen zweiten geben. Und das ist praktisch die Forderung, die wir stellen, weil wenn wir das irgendwie erreichen können, dann kann, was Synchronisation angeht, praktisch nichts mehr schiefgehen. Dann kann es keine falschen Reihenfolgen beim Zugriff mehr geben, weil das eben voreinander geschützt ist. Eine zweite Bedingung, und also alles andere ist jetzt nicht mehr für die Logik des Programms wichtig, sondern arbeitet so ein bisschen dagegen und will ja Nebenwirkungen von diesen Schutzmechanismen vermeiden. Der nächste Punkt hier, kein Thread, der außerhalb eines kritischen Bereichs ist, darf einen anderen blockieren. Warum haben wir überhaupt Blockade? Das folgt natürlich direkt aus der ersten Bedingung. Ja, wenn ich das so umgesetzt habe, dass immer nur einer in den kritischen Bereich darf und ich habe jetzt einen schon drin und ein zweiter kommt und will auch da rein, dann muss natürlich irgendwas den blockieren. Ansonsten wäre die Regel verletzt. Also der wird angehalten, der kann nicht weiterarbeiten. Und jetzt kann man es natürlich ein bisschen übertreiben und zum Beispiel beim Start von einem Thread einfach mal alle anderen Threads blockieren. Das wäre eine sichere Methode, dass man sagt, ich laufe hier exklusiv. Indem man zum Beispiel es schafft, die Interrupts abzuschalten, sodass kein Context-Switch mehr stattfindet, dann läuft nur noch ein einziger Thread und ja. Das könnte der sogar machen, wenn er in seinen kritischen Bereich reingeht, ja, am Anfang des kritischen Bereichs. Aber er darf es halt nicht wahllos machen. Er darf nicht einfach am Anfang sagen, ich habe irgendwo kritische Bereiche, deswegen mache ich mal Nummer sicher und blockiere alle anderen. Das geht nicht, weil dann haben Sie keine parallele Programmausführung mehr. Dann haben Sie nur noch diesen einen Thread. Ja. Deswegen, wer nicht selber in einem kritischen Bereich ist, darf nichts anderes blockieren. In dieselbe Richtung geht die dritte Forderung, dass Sie nicht sowas wie Starvation, Verhungern haben. Also wenn Sie irgendwie mehrere Threads haben, die am Anfang Ihres kritischen Bereichs praktisch aufgehalten wurden, dann müssen Sie da auch irgendwann mal rein dürfen. Ja, es ist in Ordnung, dass die kurz gestoppt werden, weil halt gerade ein anderer im kritischen Bereich ist, aber die müssen irgendwann auch mal reinkommen. Das heißt unter anderem, dass sie nicht sowas programmieren dürfen, wo ein Thread in den kritischen Bereich geht und dann eine Endlosschleife fährt. Ja, einfach nie wieder aus diesem kritischen Bereich rauskommt. Weil das hätte genau die Konsequenz, dass ein anderer Thread, der da auch rein will, dass der auch ewig angehalten wird. Ja. Und der letzte Punkt, das ist praktisch diese zusammenfassende Betrachtung, ist, dass die Deadlocks vermeiden sollen. Und ein Deadlock, das werden wir dann noch ausführlicher sehen, heißt einfach, es gibt verschiedene Threads, die alle gerade blockiert sind, weil sie auf den Eintritt in den kritischen Bereich warten. Und es wäre nötig, dass jeweils einer der anderen, die auch blockiert sind, das wieder freigibt. Ja, das kriegen Sie also nicht hin, wenn Sie nur eine einzige Variable haben, die Sie schützen, dann brauchen Sie mindestens zwei, wo Sie den Schutz separat betrachten. Ja, dann können Sie einen Deadlock schaffen. Ich male immer dazu das einfachste Beispiel. Sie haben einen Prozess P und einen Prozess Q und eine Variable A und eine Variable B. Und der Prozess P, der hat schon die Variable A blockiert und Q hat B blockiert. Ja, und P will aber auch B haben und Q will auch A haben. Ja? Also die brauchen beide dieselben Variablen und versuchen praktisch in umgekehrter Reihenfolge diese Locks zu bekommen. Jeder von denen kriegt das erste der beiden Locks und dann bleiben beide stehen und es geht nicht weiter. Und das ist die Minimalvariante eines sogenannten Deadlocks, wo einfach jetzt beide Prozesse niemals weiterlaufen werden. Ja, da kann man nichts mehr machen. Wenn man in so eine Situation reingefahren ist, kann man praktisch nur diese beiden Prozesse abbrechen. Ja, dann ist einfach Schluss. Weil jeder wäre davon abhängig, dass der andere zunächst die Freigabe erteilt. Aber wer nicht laufen kann, weil er blockiert ist, der kann auch nichts freigeben. Das kriegen wir aber nochmal ausführlich. Also das Bild müssen Sie nicht jetzt abmalen. Da haben wir noch genug Folien zu. Ja, wenn wir diese erste Forderung erfüllen, dass immer höchstens ein Thread in den kritischen Bereich rein darf, dann werden wir das gegenseitiger Ausschluss nennen. Und das englische Wort dafür ist Mutual Exclusion. Ich gebe normalerweise nicht immer die Übersetzungen an, aber hier ist es sinnvoll, weil man das nämlich abkürzt als Mutex. Mutex, und das ist einfach die Bezeichnung für eins der Tools, die wir verwenden werden, die es eben erlaubt, sowas sicherzustellen, dass wir gegenseitigen Ausschluss haben. Ja, also ein Mutex ist irgendwas, das, wo Sie einfach sagen können, hier gibt mir einen Mutex, das Betriebssystem gibt Ihnen dann einen und dann können Sie den an geeigneten Stellen verwenden und damit dafür sorgen, dass diese kritischen Bereiche eben geschützt sind. Und die Sache ist jetzt, es ist so, wie wir schon angedeutet, zwar muss das Betriebssystem Ihnen irgendwie die Mittel zur Verfügung stellen. Ja, wenn das Betriebssystem keine Synchronisation beherrscht, dann können Sie auch Ihre Programme nicht so schreiben, dass Sie Synchronisation haben oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Aber auch die Tatsache, dass die Mittel angeboten werden, heißt noch nicht, dass damit alles gut ist, sondern Sie müssen halt diese Mittel dann in Ihren Programmen vernünftig an jeder Stelle, wo Sie so einen kritischen Bereich gefunden haben, auch verwenden. Und zwar an wirklich exakt jeder Stelle. Wenn also Sie ganz viele Threads haben, die alle auf diese Variable A zugreifen und das an hunderten Stellen jeweils im Programmcode, muss praktisch jeder dieser Code-Teile muss geschützt werden durch so einen Mutex. Ja, das heißt, da bleiben noch viele Möglichkeiten, dann irgendwie Fehler zu machen und da werden wir dann am Ende sehen, dass diese Monitore, wie sie zum Beispiel in Java angeboten werden, also diese Synchronized Methoden, dass die einem das Leben dann deutlich leichter machen. Wenn man einmal am Anfang diese Monitoreigenschaft korrekt definiert hat, kann man praktisch keine echten Programmfehler mehr machen. Aber wir schauen uns vorher die normalen Wege an und werden dann sehen, dass da noch viele Fehler möglich sind. Ja, die ersten Versuche jetzt Synchronisation hinzukriegen, waren eben rein auf Softwarebasis. Und hier sehen Sie nochmal das, was ich eben schon in der Einführung Ihnen gezeigt hatte, wo man einfach eine Log-Variable einführt und damit versucht, den ja, den Zugriff auf den kritischen Bereich praktisch zu sichern. Und das hat man schon gesehen, das funktioniert nicht. Ja. Denn das Problem ist damit letzten Endes nur verschoben in das Auswerten und Verändern dieser Log-Variable. Also anstatt jetzt im kritischen Bereich irgendeine Speicherstelle zu lesen und zu schreiben, machen Sie halt dasselbe mit der Log-Variable. Und wenn Sie da schon das Timing nicht richtig hinkriegen, dann kommen beide in den kritischen Bereich und machen es dann eventuell nochmal. Es wird tatsächlich etwas besser durch so einen Schutz, weil das Timing muss zweimal ungünstig sein. Ja, aber das gibt Ihnen immer noch keine Garantie. Also es wird das auf die Fehlerhäufigkeit von so einem Programm wird es verringern. Es wird weniger Fehler geben als vorher. Aber Sie kriegen die Fehler nicht komplett weg damit. Das können Sie praktisch auch schachteln. Sie können jetzt den Zugriff auf diese Log-Variable nochmal schützen durch eine zweite Log-Variable, die Sie dann nochmal außen drum rumbauen, und das machen Sie noch dreimal, viermal, fünfmal. Ja, dann wird praktisch die Wahrscheinlichkeit noch kleiner und kleiner, aber hundertprozentig weg kriegen Sie es damit nicht. Auch wenn Sie 10 Log-Variablen nacheinander auf diese Weise auslesen, dann kann immer noch irgendwann mal ein Fehler auftreten. Dann ist ein anderer Versuch, dass man sagt, gut, dann mache ich nicht so eine Log-Variable, sondern wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt genau zwei Threads, die auf irgendwas zugreifen. Das kann man auch verallgemeinern, wenn Sie sagen, es gibt 5 Threads oder so, Sie müssen nur wissen, wie viele es sind. Ja? Dann sagen Sie einfach, ich füge oder führe eine Variable ein, die einfach sagt, wer ist dran, wer darf zugreifen. Also das ist diese Variable turn, und da steht entweder 1 oder 2 drin. Und jeder der Threads, wenn er jetzt in den kritischen Bereich rein will, der fährt in einer Endlosschleife, ja, solange Turn nicht seinen eigenen Wert anzeigt. Also das hier ist der Thread Nummer 1 und der prüft in der Schleife halt while Turn ungleich 1, also das heißt, solange irgendein anderer dran ist. Und wenn das irgendwann, wenn sich das irgendwann behebt, dieses Problem, ja, dass die Warteschleife zu Ende ist, dann macht er halt weiter. Geht in den kritischen Bereich, tut was auch immer er da tun will und setzt am Ende Turn auf den nächsten. Ja, hier haben wir nur 2 Stück, das heißt, an den Stellen sehen Sie, der erste schaltet Turn auf 2 um, der zweite schaltet Turn auf 1 um. Sie könnten das aber auch mit 5 machen, dann würde der erste auf 2, der zweite auf 3 und so weiter, der vierte auf 5 umschalten und dann der fünfte auf 1. Ja, dann kriegen Sie so eine Schleife. Das würde jetzt diese Race Conditions verhindern, denn der einzige Prozess, der diese oder Thread, der diese Turn-Variable verändern kann, ist der, der gerade im kritischen Bereich drin ist. Ja, also wenn wir den Code so haben, dann kann es nicht passieren, dass zwei gleichzeitig da reingehen. Aber das Ganze ist trotzdem unerfreulich, weil sie jetzt immer nur abwechselnd diese beiden Threads ausführen können. Ja?
Ja, noch dazu ist es ja von der Performance her ganz mies, weil wenn ich jetzt 100 Threads habe, machen 99 Busy Waiting.
Ja, die in den kritischen Bereich rein wollen. Ja. Ja. Ja, also Busy Waiting ist immer schlechter, als wenn man sie einfach schlafen legt. Aber es würde zumindest prinzipiell so funktionieren. Ja. Aber das ist eben das Problem, dass sie das jetzt nur abwechselnd machen können, weil das entspricht vielleicht nicht einer vernünftigen Ausführung der Software. Ja?
Wenn dann ein Thread zu Ende ist mit Rechnen, dann setzt das nie wieder auf die andere Zahl, der andere kommt auch nicht mehr dran.
Ja. Ja, das funktioniert nur, wenn diese beiden Threads sich gegenseitig zuarbeiten. Es gibt auch einen Ausdruck dafür, sogenannte Coroutinen sind das. Das sind praktisch, früher hat man sowas schon gemacht, wenn man ein Programm hatte, was aus mehreren Funktionen bestand, und dann haben sie im Programm von der einen Funktion ein Go-To in die andere Funktion gehabt. Also total kranke Geschichte. Sie sind aus einer Funktion in eine andere gesprungen und dann irgendwann auch mit einem Go-To wieder zurück. Vielleicht kennen Sie aus der C-Syntax, es gibt diese Go-To-Befehle, wo man an Label springen kann. Ja, soll man nicht verwenden, es ist ganz krank. Aber sowas kann man benutzen, um eben sogenannte Coroutinen zu haben. Letzten Endes gehören diese beiden Funktionen, die da laufen, zusammen. Und durch diese Go-Tos wird halt definiert zwischen den beiden Funktionen hin und her gesprungen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die beiden Funktionen Also in dem einfachen Modell laufen die nicht parallel, sondern sie haben eine normale sequentielle Abarbeitung und springen halt zwischen den beiden Funktionen hin und her. Und wenn Sie das jetzt parallelisieren und da zwei Threads draus machen, wo die beiden Funktionen drin laufen, dann hat so ein Goto natürlich nur einen Sinn, wenn der eine Thread immer schläft, solange der andere läuft. Ja, der wird praktisch durch dieses Goto dann erst aufgeweckt. Und dann springen Sie praktisch mit dem Goto zwischen zwei Threads hin und her. Und dann haben Sie genau dieses Coroutine-Modell in einem parallelen Entwicklungsmodell. Und genau sowas können Sie mit so einer Turn-Variable können Sie umsetzen. Das muss gar nicht schlecht sein. Es gibt Sachen, die eben einen Charakter von Coroutinen haben. Alles, was so eine kleine Serverstruktur zum Beispiel hat, wo der Server immer nur dann was zu tun hat, wenn vorher der Client irgendwie eine Frage an den hatte. Ja, wenn Sie ein Modell haben, wo der Server für genau einen Client nur zuständig ist und die halt immer miteinander sprechen, abwechselnd, dann kann man sowas machen. Aber im Allgemeinen nutzt Ihnen das halt nichts, wenn Sie eine normale parallele Anwendung haben, die halt einfach gemeinsam genutzte Daten hat. So, die nächste Variante führt jetzt separate Variablen ein, die ausdrücken, der aktuelle Thread ist im kritischen Bereich. Ja, das ist im ersten Thread gibt es praktisch eine Variable C1. Das C1 soll, wenn es true ist, ausdrücken, ich bin im kritischen Bereich. Und entsprechend gibt es in dem anderen Thread ein C2, was ausdrückt, C2 ist im kritischen Bereich. Und die sind auch wieder überall zu erkennen. Ja, das heißt, was ist jetzt die Vorgehensweise? In dem ersten Thread würde ich anfangen mit C1 gleich true. Damit drücke ich aus, ich bin fast schon drin. Ja, ich will in den kritischen Bereich rein. Und dann warte ich aber so lange, wie ich sehen kann, dass der zweite Thread auch drin ist. Also ich mache while C2. Ja, damit prüfe ich eben, ist mein Nachbar, ist der gerade im kritischen Bereich drin? Und solange der das ist, warte ich. Und dann komme ich da irgendwann raus, weil der da fertig geworden ist, dann kann ich durch den kritischen Bereich durch und dann setze ich mein C1 wieder auf false. Ja, und der Nachbar, der macht das gespiegelt, ja, mit den Variablen genau vertauscht. Und das funktioniert prinzipiell auch im Sinne von, es schützt den Zugriff. Ja, es kann nicht passieren, dass die da gleichzeitig reingehen, weil von der Reihenfolge her, was kann passieren? Also wenn wir annehmen, dass ständig irgendwie hin und her geschaltet wird zwischen den beiden, so schnell, dass nach jeder Anweisung wir praktisch einen Wechsel haben, das ist das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, dann würden praktisch beide ihre Cs auf True setzen und dann würden beide in der While-Schleife warten. Also es würde dann keiner reinkommen. Und das ist zwar auch nicht gut, das ist das, was unten steht, dann haben wir nämlich einen Deadlock, wenn beide gleichzeitig diese C-Variable setzen, aber es kann zumindest kein Zugriffsfehler passieren, dass beide in den kritischen Bereich reinkommen würden. Ja, das können wir damit ausschließen. Weil diese While-Schleife hier, die wird ja erst erreicht, nachdem vorher schon das C1 auf True gesetzt wurde. Und wenn Sie versuchen, jetzt irgendeine Verschränkung hinzukriegen, in der die beide glauben, sie dürfen rein, dann werden Sie einfach keine solche Reihenfolge finden können. Ja. Also das ist auch wieder etwas, was zwar schützt, was aber wieder diese Deadlocks erzeugen kann und immer noch nichts bringt. Und dann kommt jetzt eine weitere Variante, wo praktisch diese Lock-Variable und das mit dem Turn, mit der wechselnden Reihenfolge kombiniert wird. Das hat sogar einen Namen, das ist Synchronisation nach Decker. Jemand, der das erfunden hat. Und da machen wir praktisch beides. Wir haben diese Cs, C1 und C2, ja, die wieder ausdrücken, der erste Thread will rein oder der zweite Thread will rein. Und wir haben außerdem diese Turn-Variable, mit der wir angeben, wer prinzipiell dran ist. Und das ist aber jetzt noch ein bisschen cleverer gemacht, weil jetzt nämlich jeder Thread zunächst mal guckt, also er setzt sein eigenes C auf True, um zu sagen, ich will rein. Dann guckt er, wie sieht es aus mit dem anderen C? Ist das auch auf True? Das würde ja ein Ausschlusskriterium sein, ja, weil es ausdrückt, beide sind drin. Und wenn jetzt das andere Ding auch gesetzt ist, dann fragen wir mit der Turn-Variable ab, wer dran ist. Ja, nur dann. wenn wir praktisch sehen, der andere will gerade gar nicht in den kritischen Bereich rein, dann gehen wir einfach durch. Dann ist ja hier direkt diese While-Bedingung negativ, dann geht es unten direkt weiter im kritischen Bereich. Dann kann man einfach arbeiten. Und nachdem wir durch sind mit dem kritischen Bereich, erkennen wir praktisch an, dass wir es geschafft haben und sagen, jetzt beim nächsten Mal hat dann der andere Vorrang. Dann setzen wir Turn auf 2, damit, wenn das nochmal passiert, dann der andere rein darf. Aber falls eben wir festgestellt haben, beide wollen eigentlich rein, dann, das passiert dann ja zeitgleich. Ne? Die haben hier dieselbe Situation, beide haben ihr C gesetzt, beide sehen, dass das andere auch gesetzt ist. Und das war jetzt so die Situation, wo es erstmal nicht mehr weiterging. Und das wird jetzt hier aufgehoben, indem jetzt hier geguckt wird, in beiden Prozessen jeweils, bin ich der, der gerade Vorfahrt hat. Ja? Der eine guckt, if turn ungleich 1, der andere guckt, if turn ungleich 2. Und das bedeutet jeweils, der andere hat Vorrang eigentlich. Und wenn das so ist, dann gehen wir hier in der Schleife hin und setzen unseren Wunsch, da reinzugehen, wieder auf false. Ja, und geben damit dem anderen hier die Möglichkeit, dass der in der While-Schleife irgendwann sieht, aha, das C ist wieder false, ich darf rein. Und nur dann, nachdem wir das gemacht haben, machen wir jetzt hier auch wieder so eine Warteschleife, ja, in der wir praktisch abwarten, bis der Nachbar uns wieder das Turn zugeschoben hat. Ja? Weil der wird ja irgendwann am Ende Turn auf 1 setzen und damit wird diese Bedingung hier irgendwann erfüllt. Und wenn das endlich passiert ist, dann setzen wir wieder unser C1 auf True und gehen dann auch in den kritischen Bereich rein. Ja? Und es kann jetzt eben nicht passieren, jetzt könnte man sagen, naja gut, während ich hier warte, kommt der Nachbar irgendwann aus seinem kritischen Bereich raus und dann geht er aber direkt wieder rein, ja? Weil das Ganze auch in der Schleife läuft und er schon wieder rein will und dann warte ich hier doch wieder ewig oder so. Das kann nicht passieren, weil eben jeder, der einmal es erfolgreich geschafft hat, durch seinen kritischen Bereich durchzugehen, explizit sagt, das nächste Mal darf der andere. Ja? Die setzen eben jeweils, wenn sie rauskommen, das Turn auf den anderen, um zu sagen, ich bin einmal erfolgreich durch, jetzt darf ein anderer. Ja? Und wenn man das macht, dann hat man praktisch eine Möglichkeit, wie man ohne spezielle Hardware-Unterstützung es hinkriegen kann, dass man Synchronisation hat. Für zwei Prozesse, zwei Threads, ja, die wissen, dass sie so zusammenarbeiten. Aber da ist dann wieder dieses aktive Warten drin, was Sie eben schon gesagt haben. Das heißt, während ein Thread darauf wartet, dass der andere aus dem kritischen Bereich rauskommt, verbrennt er Rechenzeit und fragt ständig den Inhalt irgendwelcher Variablen ab.
Ja. Welchen Vorteil hat es jetzt gegenüber, als wenn ich nur Turn benutze?
Wenn Sie nur Turn benutzen, dann ist es so, dass Sie, das ist ja die While-Schleife, die geht ja praktisch in beiden Fällen mehrfach immer wieder in den kritischen Bereich rein, das will sie. Und mit Turn kriegen Sie praktisch eine Reihenfolge, dass immer der eine, dann der zweite, dann der eine, dann der zweite. Wenn jetzt außerhalb vom kritischen Bereich der zweite zum Beispiel hier unten noch längere Berechnungen macht, ich meine, das ist ja kein vernünftiger Code, so, da passiert ja noch mehr im Programm, dann kann es sein, dass der relativ lange vor sich hin rechnet, bis er das nächste Mal wieder in den kritischen Bereich reingehen will überhaupt. In der ganzen Zeit kann aber der andere nur einmal weitermachen. Ja? Wenn der hier gerade rausgegangen ist, setzt er Turn auf 1. So, dann kommt der dran, darf einmal in seinen kritischen Bereich rein, setzt dann wieder Turn auf 2. Das heißt, prinzipiell ist jetzt der wieder an der Reihe. Der will aber noch gar nicht in den kritischen Bereich und rechnet irgendwelches langwieriges Zeug. Ja? In dieser Phase wäre es gar kein Problem, dass der nochmal reingehen könnte, kann er aber nicht, weil er eben von dieser Turn-Variable her noch nicht dran ist. Ja, das wird noch schlimmer, wenn Sie mehr als zwei Threads haben, weil dann immer noch Turn steht halt auf irgendeinem Wert. Ja, der aussagt, dieser Prozess oder dieser Thread, der darf jetzt was machen. Und solange der nichts machen will, wird sich dieser Wert auch nicht mehr ändern. Und in dem komplizierteren Modell ist es eben so, dass zwar das hier auch passiert, mit Turn wird praktisch immer einer angegeben, der ja irgendwie priorisiert ist, aber die Prüfung am Anfang, ob man in den kritischen Bereich reingehen darf, die ist komplexer. Die prüft nicht nur, ob man praktisch die Vorfahrt hat, sondern die prüft auch, ob man nicht aus anderen Gründen doch reingehen darf, weil nämlich gerade einfach niemand sonst in den kritischen Bereich rein will. Ja, das sind praktisch zwei Sachen zusammengefasst. Wir hatten einmal diese Geschichte, ja, mit den C-Variablen, die andeuten, ein Thread will rein, aber ohne Turn. Da fehlt praktisch eine Priorisierung drin. Da kann es sein, dass sich die Threads blockieren gegenseitig, ja, weil es keinen gibt, der irgendwie Vorfahrt hat. Ja, die stehen beide an der Kreuzung und es geht nicht weiter. Und in dem anderen Modell, da kann immer nur einer irgendwas machen. Und mit der Variante hier, da fassen wir das halt zusammen, haben beide Dinge in einem drin und dann funktioniert es. Okay, es gibt noch eine Alternative dazu, die nennt sich Petersens Algorithmus. Da werde ich eine Übungsaufgabe draus machen. Fürs nächste Mal. Da folgen nämlich noch zwei Folien und das sollen Sie sich in der Übung dann anschauen. Also das ist einfach nur, um zu sehen, prinzipiell kriegen wir das durch eine reine Softwarelösung hin, irgendwie diese Zugriffe zu schützen und einen gegenseitigen Ausschluss damit sicherzustellen. Es ist aber so, dass man das in der Regel nicht macht, sondern man nutzt dazu eine Eigenschaft der Hardware, also des Prozessors, dass der eine spezielle Instruktion hat, die uns diese Aufgabe abnimmt. Und das ist eine Instruktion, die in der Regel TSL heißt oder Test and Set Lock ausgeschrieben. Und die macht Folgendes, die kann atomar, also ohne unterbrochen zu werden, den Inhalt von so einer Log-Variable auslesen und dann direkt setzen. Ja, und dieses Auslesen und Setzen, das meint, es wird reingeguckt, steht da 0 oder 1 zum Beispiel drin, also gesperrt und nicht gesperrt. Und das Ergebnis ist immer, dass reingeschrieben wird, es ist gesperrt. Ja, also der Zweck ist immer, in die Variable reinzuschreiben, es ist jetzt eine Sperre da. Und es soll aber gleichzeitig der Wert zurückgegeben werden, der vorher drin war. Und die Logik ist dann praktisch, wenn Sie in diesem atomaren Schritt aus der Variable den Wert frei rausholen, ja, dass da drin stand, es ist frei, dann wissen Sie, als derjenige, der den Code gerade ausführt, Sie wissen, das Ding war frei, ich habe es gesperrt, ich darf, ich bin drin. Ja? Und wenn Sie beim Auslesen den Rückgabewert gesperrt zurückkriegen, dann wissen Sie auch, es ist immer noch gesperrt, ja, es war vorher gesperrt, es ist nachher gesperrt, aber Sie dürfen nicht rein, weil das bedeutet, dass jemand anders das schon vorher gesperrt hat. Ja. Und man verwendet das jetzt in Programmen, das ist hier so Assembler-Syntax, dass man praktisch, wenn man versucht, einen kritischen Bereich zu betreten, dass man diese TSL-Instruktion ausführt. Das Ziel ist jetzt, dass man den aktuellen Wert, der in der Variable drinsteht, ausliest, in ein Register reinschreibt und gleichzeitig die Variable auf 1 setzt. 1 steht dann für gesperrt. Dann fragt man, war der Wert 0? Ja, der alte Wert ist ja gesichert in dem Register, da vergleiche ich einfach mit 0. Und wenn die Variable 0 war, dann darf ich wirklich rein. Ansonsten darf ich nicht. Jump not zero, enter heißt, wenn es nicht null war, dann muss ich hier wieder zurück in der Schleife und das Ganze nochmal machen. Ja? Und genauso, wenn man rausgeht aus dem kritischen Bereich, dann sagt man praktisch, ich schreibe einfach null in die Variable rein. Da brauche ich keine spezielle, Unterstützung durch eine extra Instruktion im Prozessor. Das kann ich einfach so machen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja immer noch aktives Warten, dann ist es richtig. Es ist in dem Moment immer noch aktives Warten, aber wir werden das brauchen, um das nicht aktive Warten dann umzusetzen. Das kommt aber gleich erst. Ja, und ein Problem hier noch, letzte Folie vor der Pause, ist, dass wenn Sie mehrere CPUs haben, dann müssen Sie am Anfang von dieser TSL-Instruktion müssen Sie praktisch den Zugriff auf den Speicherbus sperren. Weil sonst kann es Ihnen passieren, dass Sie auf zwei CPUs gleichzeitig das TSL ausführen, auch wenn die Instruktion aus Sicht eines jeden Prozessors atomar ist, wäre natürlich trotzdem das Auslesen der Variable und das Schreiben der Variable wären zwei zeitlich verschachtelte Vorgänge, ja, weil der Speicherbaustein kann nicht gleichzeitig lesen und schreiben. Der macht das eine oder das andere. Und dann könnte es immer noch passieren, dass Sie auf beiden CPUs den Wert auslesen, kriegen an beiden Stellen eine Null zurück, also glauben beide Programme auf den beiden CPUs, dass sie rein dürfen. Es wird an beiden Stellen eine 1 geschrieben, was dann schon egal ist, weil das Problem ist schon entstanden, wenn Sie beide die Null ausgelesen haben. Ja, damit das nicht passiert, muss praktisch einer der beiden CPUs muss sagen, hier, ich habe den Speicherbus exklusiv. Und dann kann das nicht passieren. Also es muss möglich sein in Ihrer Architektur, wenn Sie mehrere CPUs haben, dass es praktisch einen Befehl gibt, der sagt, gib mir den Speicherbus. Ja, ich habe exklusiven Zugriff auf den Speicherbus und dieser Befehl kann nicht auf zwei CPUs gleichzeitig erfolgreich sein. Ja, das muss die Hardware dann sicherstellen. Und wenn das funktioniert, dann passt es auch mit dieser TSL-Anweisung. Gut, 50, Pause bis 55.